Die Corona-Krise zeigt, wie schnell wir unser Leben und unsere Gewohnheiten umstellen können. Im Kampf gegen die Klimakrise tut sich die Gesellschaft schwerer. Die EU-Kommission und Deutschland haben nun ehrgeizige Ziele gesetzt. Reicht das alles? Und welche Folgen haben die Veränderungen für uns alle? Darüber diskutiere ich jetzt mit meinen Gästen. Herzlich willkommen zu Unter den Linden. Bei uns ist Carla Remsma, sie ist die Sprecherin von Fridays for Future in Deutschland. Und ich begrüße Daniel Caspari, er ist Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe im EU-Parlament. Ja, Herr Caspari, die Welt kämpft ja nach wie vor gegen die Corona-Pandemie, vor allen Dingen jetzt, weil die Infektionszahlen ja teilweise doch wieder drastisch steigen. Neben den direkten medizinischen Folgen wird ja jetzt viel Geld in die Hand genommen, um die wirtschaftlichen Folgen abzumildern. Ist das der Moment, um die Klimaziele zu verschärfen?
Das ist der Moment, in dem wir ambitioniert sicherstellen müssen, dass das Geld richtig ausgegeben wird, nämlich nicht in den Erhalt von überkommenen Strukturen, nicht in den Erhalt von alten Technologien, sondern worauf wir großen Wert drauf legen. Und das ist der Kampf, den wir auch im Parlament im Moment mit dem Rat, also den Mitgliedstaaten führen. Schaffen wir es, dass möglichst viel Geld in Zukunftsinnovationen fließt, also CO2-arme Technologien, den Übergang Richtung Wasserstoff, Digitalisierung, all diese Fragen, um einfach hier wirklich den Schritt voranzukommen und nicht eine Riesenchance zu vertun.
Also aus Ihrer Sicht der richtige Moment. Frau Remsma, die EU will sich ja nach den Worten von Kommissionspräsidentin von der Leyen das ehrgeizige Ziel setzen, schon 2030 mindestens 55% weniger Treibhausgase auszustoßen als 1990 und damit 15% mehr als ursprünglich geplant. Freuen Sie sich jetzt über den Einfluss, den auch Fridays for Future hat?
Natürlich freuen wir uns erstmal, dass sozusagen die Klimakrise als Krise jetzt ernster genommen wird und wir wegkommen von wirklich diesen absurd niedrigen Zielen, -40% im Vergleich zu 1990. Was wir aber sehen, ist, dass jetzt gerade dieses Ziel, -55%, wird als großer demokratischer Kompromiss hingestellt. Frau von der Leyen hat gesagt, sie weiß, es ist für manche zu viel, für andere zu wenig. Und man hat das Gefühl, es ist ein guter Kompromiss. Was dabei übersehen wird, ist, dass den Kompromiss haben wir eigentlich gemacht, als wir uns 2015 in Paris hingesetzt haben. Es sind über 190 Staaten dieser Welt zusammengekommen und haben gesagt, 1,5 Grad, das ist unser Kompromiss. Und mit -55% kann die EU keinen gerechten Beitrag zum 1,5 Grad-Ziel leisten. Und jetzt gerade zu tun, als wäre das ein demokratisches Ziel, obwohl damit klar ist, wir können so 1,5 Grad nicht erreichen. Die EU kann so keinen gerechten Beitrag leisten, die anderen Länder können das fast gar nicht mehr ausgleichen.
Wie viel müsste es denn sein?
Das müssten so knapp ungefähr 80%, also so um die 1-2%. Kann man sich vielleicht streiten, aber wir reden von einer Größenordnung von ungefähr 80% bis 2030. Und das ist einfach, also da müssen wir, da sieht man nochmal diese Lücke. Das sind nochmal 25% mehr, die da fehlen. Und das anzuerkennen, das fehlt halt einfach in der Debatte.
80%, was sagen Sie dazu? Wäre das, also da ist ja in der Tat eine ordentliche Spanne.
Ja gut, wir haben ja als Europäische Union ja das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu sein. Und jetzt ist die Frage, was sind die realistischen Zwischenziele? Und da haben wir bisher für die Europäische Union die 40% bis 2030, die ja bei uns in Deutschland 55% bis 2030 bedeuten. Und Ursula von der Leyen hat jetzt vorgelegt, mindestens 55%. Und nach dem sogenannten Impact Assessment, also der Folgenabschätzung, was bedeutet diese Gesetzgebung für die Zielerreichung, aber auf der anderen Seite auch für Wirtschaft, Arbeitsplätze, soziales Gefüge in der Europäischen Union, sagt die Europäische Kommission, sie geht davon aus, dass das ausreicht, um die Pariser Ziele, die wir uns gesetzt haben, zu erreichen. Was klar ist, die Weltgemeinschaft ist weit weg davon, die Pariser Ziele zu erreichen. Und genau das ist die erste Herausforderung. Wie schaffen wir es eben als Europäer ambitioniert voranzugehen? Aber wichtig ist, wir müssen eben vorangehen. Wir erinnern uns alle bei uns in Deutschland an die Debatte Kernenergieausstieg. Da hieß es auch, Deutschland soll Vorreiter werden. Wir sind am Ende einsamer Reiter gewesen. Und ganz wichtig ist eben auch bei dieser Klimadebatte, ja, vielleicht wäre auch das ein oder andere Körnchen noch mehr drin als Europäische Union. Aber wenn die anderen Regionen auf der Welt sehen, wir Europäer machen das falsch, bei uns zerlegt die Wirtschaft, die Industrie wandert ab, wir sehen Carbon Leakage, soziale Verwerfungen, dann wird uns weltweit niemand mitmachen. Und deswegen müssen wir nochmal ambitioniert vorangehen.
Apropos und vorangehen,
die Debatte.
Ich würde gerne noch mal an der Stelle einhaken. Sie haben gesagt, die EU hat beschlossen, 2050 klimaneutral zu werden. Und das ist schon einer der allergrößten Knackpunkte. Ja, das Pariser Klimaabkommen sieht Klimaneutralität 2050 vor. Es sieht aber auch vor Equity, das heißt Gerechtigkeit. Und das bedeutet in dem Falle, dass die Länder des globalen Nordens, die es einfach schneller leisten können, die schneller leisten können, klimaneutral zu werden, die mehr Technologien besitzen, die mehr Finanzen haben, die vor allen Dingen aber auch historisch gesehen deutlich mehr Emissionen ausgestoßen haben, dass die auch einen höheren Beitrag leisten müssen. Und das bedeutet, bedeutet, dass Deutschland, aber auch eben die EU weit vor 2050 klimaneutral werden muss. Und das ist der große Haken bei den gesamten EU-Klimazielen, dass wenn wir von diesem EU-klimaneutral 2050 ausgehen, wir Paris damit total verkennen.
Ja, nochmal, die Frage ist doch, vor der wir stehen, und da sind wir uns doch schnell einig, dass wir wirklich diesen menschlichen Anteil am Klimawandel massiv reduzieren müssen. So, und das Dilemma, vor dem wir stehen, ist, wie schaffen wir es, dass die Weltgemeinschaft mitmacht? Und meine Sorge ist, da spielen wir Deutschen eine wirklich tragende Rolle in der Welt, sehen wir weiter zu, wie sich bestimmte Industrien einfach von uns verlagern, unsere CO2-Bilanz formal besser wird, aber woanders im Zweifel die Produktion genauso oder ähnlich CO2-intensiv stattfindet, dann helfen wir nicht. Sehen die Länder, dass wir vom Wachstumspfad abkommen, oder schaffen wir es wirklich, diese Transmission und Transfusion in eine neue Epoche so zu machen, dass wir mehr Arbeitsplätze neu schaffen, als auf der anderen Seite verloren gehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass andere mitmachen, viel, viel größer. Und das ist, finde ich, genau das Dilemma, vor dem wir stehen.
Apropos,
dass wir wissen, ja,
andere mitmachen. Ja. Es geht ja vor allen Dingen auch darum, dass erstmal das Parlament und die Mitgliedstaaten mitziehen müssen. Gibt es denn da einen Plan für die Mehrheit im Parlament und mit allen Ländern?
Ich sehe erstmal im Parlament kein Problem, eine Mehrheit für das 55%-Ziel zu erreichen. Im Rat wird das schon anders aussehen. Und aus meiner Sicht ist die Debatte ja weniger die Ankündigung jetzt in diesem Jahr mit 55% bis 2030, sondern der Streit wird losgehen dann im Herbst, Winter und Frühjahr nächsten Jahres, wenn es dann darum geht, welches Mitgliedsland übernimmt denn wie viel Anteil, um die 55% zu erreichen. Denn klar ist doch eins, wir Deutschen haben eben gesagt, 55% bis 2030 für Deutschland unter dem Eindruck 40% europaweites Klimaziel. Das heißt, wir gehen in Europa als Deutsche voran. Aber klar ist auch, wenn ganz Europa jetzt auf 55% drauf geht, dann müssen auch wir deutlich mehr liefern als die 55%. Bei allem anderen würden wir Deutschen uns in Europa unglaubwürdig machen. Und deswegen ist die große Herausforderung nochmal, wie schaffen wir es zum Beispiel, die Regierung in Polen dazu zu bringen, wirklich von der Kohleverstromung wegzugehen, auf innovative Sachen zu setzen? Wie schaffen wir es, dass in einem großen Land wie Frankreich wirklich eine Wende hin zu erneuerbaren Energien passiert und nicht nur sie sich ausruhen und sagen, dank Kernenergie haben wir ja fast gar keinen CO2-Ausstoß. Und nochmal,
zumindest bei der Energiewende muss man jetzt aber auch sagen, dass da jetzt Deutschland nicht gerade der Vorreiter ist. Mit einem Kohleausstieg 2038, das ist das allerspäteste Ausstiegsdatum in der EU, was wir an Ausstiegsdaten haben. Selbst Polen überlegt, einen früheren Kohleausstieg zu machen. Und auch der Ausbau der Erneuerbaren geht da nicht so richtig voran. Also ich glaube, da müsste Deutschland sich erstmal ins eigene Land gucken, bevor man sozusagen im Zweifelsfall jetzt auf die anderen den schwarzen Peter zuschiebt.
Wie würden Sie das einschätzen? Würden Sie sagen, Deutschland hat sich zu einem Bremser in der ganzen Entwicklung gemacht, oder weil wir eigentlich ja mal eine Zeit lang da vorangegangen sind? Und wie würden Sie das jetzt einschätzen?
Ja, aber wir gehen doch wirklich voran. Jetzt nehmen wir mal den Stromverbrauch. Wir haben es in der ersten Jahreshälfte diesen Jahres geschafft in Deutschland, dass mehr Strom aus erneuerbaren Energien verbraucht wird als von konventioneller Herstellung. Das ist ein Riesenschritt. Wir haben es geschafft, die Klimaziele 40% im Prinzip jetzt bis 2020 schon zu erreichen. Letztes Jahr haben wir es schon geschafft.
Dank Corona. Also das
hat letztes Jahr gab es ja noch kein Corona und letztes Jahr hatten wir es auch schon
geschafft. Ja, aber das 2020er Ziel hätte man ja von aller Wahrscheinlichkeit nach verfehlt, wäre es nicht zu den massiven Produktionseinbrüchen durch die Corona-Pandemie
gekommen. Moment, aber meiner Kenntnis nach haben wir das Ziel für 2020 auch schon letztes Jahr erreicht und letztes Jahr gab es ja noch kein Corona. Also das können wir gerne nochmal checken. Aber mein Kenntnisstand ist, wir haben letztes Jahr das Klimaziel für 2020 erreicht.
Ich glaube, was feststeht, ist, dass dieses Jahr sich so anders entwickelt hat, dass natürlich jeden Fall die Ziele für 20...
aber darauf dürfen wir uns ja nicht jetzt aus dem Jahr ausruhen. Nee, das wäre der größte Fehler, jetzt zu sagen, weil wegen Corona die Produktion zurückgeht, machen wir uns einen schlauen Lenz. Aber was ich finde, in der Debatte zu kurz kommt, ist, dass wir als Deutsche schon extrem viel gemacht haben und wir haben jetzt unsere 2020er-Ziele erreicht, nochmal auch vor Corona. Und das Ganze, obwohl wir zusätzlich zu den damaligen Planungen ja aus der Kernenergie ausgestiegen sind, das war ja damals überhaupt nicht geplant. Wir haben es geschafft, obwohl sich die Wirtschaft deutlich besser entwickelt hat. Das heißt, wir haben es geschafft, Wirtschaftswachstum und Stromverbrauch deutlich zu entkoppeln. Und das Dritte, wir haben entgegen aller Voraussagen in Deutschland jetzt 1 Million Menschen mehr und haben trotzdem diese CO2-Reduktion geschafft. Und deswegen nochmal, wir müssen mehr tun. Nur mein Problem ist, ich möchte wirklich sicherstellen, wir müssen mit so einem guten Beispiel vorangehen, dass die Leute sehen, die kriegen das hin. Und dass dann wirklich in Indien oder in Brasilien die Leute sich nicht abwenden und in Brasilien noch mehr Wald gerodet wird, sondern dass die Leute sagen, Mensch, da gibt es Strategien, wie man Wirtschaftswachstum, wie man sozialen Zusammenhalt, wie man das hinbekommt.
Dass jetzt vorangegangen werden muss? Ich glaube, das hat ja jetzt auch Peter Altmaier, hat ja jetzt auch eine Umweltinitiative ergriffen und hat einen 20-Punkte-Plan geschaffen mit einer Charta für Klimaneutralität und Wirtschaftskraft. Sind Sie da schon eingeladen worden als Fridays for Future?
Nee, das sind wir nicht. Und ich glaube, das hat Herr Altmaier auch ganz bewusst gemacht, weil ich glaube, ihm war klar, dass hätte er uns zu diesem Plan eingeladen, der nicht so wirklich gut dabei wegkommt. Also, weil was wir sehen, ist ein 20-Punkte-Plan, in dem Sachen drinstehen, die sind schon sowieso gesetzlich verankert. Die jetzt als neue, tolle Initiative von Herrn Altmaier darzustellen, ist ein bisschen übertrieben. Sowas wie, dass die Bundesregierung alle ihre Gebäude und Veranstaltungen klimaneutral bis 2035 machen will. Das ist sogar schon in ihren eigenen Gesetzen bis 2030 vorgesehen. Das ist jetzt eher ein Rückschritt als ein Fortschritt. Auch ein Haus der Energiewende, das sind eine Klimauniversität, das sind alles nicht die großen Sprünge, die wir brauchen, wenn Deutschland wirklich klimaneutral werden will, Klimavorreiter werden will. Da müsste man eigentlich die ganz großen Dinge angehen. Und das sind dann am Ende doch ein Kohleausstieg 2038, für den Herr Altmaier sich ja rühmt, der aber halt einfach nicht im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen steht. Das wäre der Verkehrssektor, in dem wir seit 1990 keine Emissionsrückgänge wirklich haben, sondern eher Emissionssteigerungen. Und das fehlt in dieser Charta. Und
das heißt, was genau würden Sie sich für den Verkehr vorstellen?
Also gerade Verkehr ist ja ein extrem kleinteiliger Bereich. Es würde zum Beispiel anfangen, den Verkehr mit einzubeziehen in einen Emissionshandel beispielsweise oder einen CO2-Preis, was ja jetzt kommt, aber dann auch ein tatsächlich wirksamer CO2-Preis, 25 Euro, viel zu wenig. Man könnte rangehen an die innerdeutschen Kurzstreckenflüge, die einfach überflüssig wären, insbesondere wenn man mal in die Bahn investieren würde. Was wir gerade zum Beispiel sehen, ist, dass mit dem Konjunkturpaket die Bahn muss selber 2 Millionen Euro einsparen, jetzt während der Corona-Pandemie, bekommt zwar ein bisschen Geld vom Bund, gleichzeitig bekommt die Lufthansa deutlich mehr Geld, was in Zeiten der Klimakrise und in Zeiten von, wir wollen ein grünes Konjunkturpaket, für mich sehr absurd erscheint zu sagen, ja, liebe Deutsche Bahn, spart doch mal jetzt hier bei euch selber die Millionen ein. Das fühlt sich falsch an. Also so, wir sagen, wir wollen irgendwie den Bahnverkehr stärken. Da müsste man auf jeden Fall ran.
Und in welchen Punkt könnten Sie da gar nicht mitgehen?
Erstmal kann ich da in gar keinem Punkt gar nicht mitgehen, sondern nochmal, wir müssen vorangehen und wir wollen das auch. Und das Erste, was mich zu Beginn der Debatte Fridays for Future geärgert hat, war, dass wir, finde ich, manchmal den Eindruck hatten, da wird in Deutschland gar nichts gemacht. Und was mir einfach schon ein Wert an sich wäre, wenn einfach mal anerkannt wird, dass wir in Deutschland seit 1990 wirklich viel gemacht haben und dass wir ambitionierte Ziele haben. Aber was mir ein Herzensanliegen ist, nochmal, die Frage, die sich mir stellt, ist, wie schaffen wir wirklich, dass die Weltgemeinschaft mitmacht? Und da ist aus meiner Sicht das größte Problem. Da sehe ich übrigens auch eine Riesenchance für Ihre Bewegung, die ja extrem global aufgestellt ist. Schaffen wir es wirklich, dass mehr Länder auf der Welt mitmachen? Denn nochmal, es ist niemandem geholfen, wenn sich einfach CO2-Emissionen verlagern. Es ist niemandem geholfen, wenn wir aus Kohle aussteigen und in China oder anderswo werden weiter die Kohlekraftwerke wie wild gebaut. Und deswegen stellt sich mir eher die Frage, wie schaffen wir es zum Beispiel durch internationale Abkommen? Wir diskutieren jetzt strittig über unser Handelsabkommen mit Mercosur, wo es bestimmt Kritikpunkte gibt. Ich hätte da auch gern andere Sachen noch drinstehen. Aber in dem Abkommen zum Beispiel verpflichtet sich Brasilien, aktiv beim Pariser Klimaabkommen dabei zu bleiben. Ich höre aus Brasilien, der Präsident Bolsonaro hätte sich schon längst verabschiedet aus dem Pariser Abkommen, wenn er nicht dieses Mercosur-Abkommen mit uns haben wollte. Brasilien verpflichtet sich in dem Abkommen, 30 Millionen Hektar Regenwald wieder aufzuforsten. Das sind Dinge, die sind nicht genug, damit es da kein Missverständnis gibt. Aber die bekommen wir alle nicht, wenn wir zum Beispiel dieses Abkommen nicht bekommen. Und ich habe manchmal den Eindruck, und das ist gut, wenn Sie das machen, drücken Sie und schieben Sie uns zu mehr. Und wir sind manchmal froh, wenn wir schon so ein bisschen hinkriegen. Und nochmal, die Debatte, wie schaffen wir es eben, den gesellschaftlichen Frieden dabei in Europa nicht aus den Augen zu verlieren, ist riesengroß. Schauen Sie sich Jugendarbeitslosigkeit und Arbeitslosenzahlen an.
Also, Sie hatten es gerade schon angesprochen, bei der Autoindustrie, da geht es ja auch um eine Verschärfung der CO2-Grenzwerte. Wie passt denn das jetzt damit zusammen, dass beim Corona-Hilfspaket ja wieder Verkaufsprämien für Verbrenner gefordert werden? Sie kommen aus dem Autoland Baden-Württemberg. Was ist denn da Ihre Position zu?
Ja, ich fordere keine Verbrauchsprämien für Verbrenner und das macht auch nicht die CDU, sondern was wir doch brauchen ist, wir müssen eben genau Geld investieren in die Frage mittelständische Strukturen, gerade im Zuliefererbereich. Wie schaffen wir es, dass eben dann die Zulieferteile für moderne Elektroautos oder vielleicht auch zukünftige Verbrenner dann auf Basis von Wasserstoff oder synthetischen Kraftstoffen, ich möchte immer die Technologieoffenheit hier gern offen halten, weil wir am Ende jedes Gramm CO2 irgendwie einsparen müssen. Aber wie schaffen wir es wirklich, diese Unternehmen fit zu machen? Die standen eh schon vor Riesenstrukturwandeln. Wegen Digitalisierung, wegen eben Elektromobilität und anderen Fragen und jetzt wegen Corona noch zusätzlich der Strukturbruch. Und den Sprung müssen wir mitnehmen. Wenn wir diese Grundsatztechnologie Automobil verlieren, dann ist das ein Pfeiler der Wirtschaft, der
das heißt,
uns fehlt.
Sie wären auch für eine Verschärfung der CO2-Grenzwerte?
Ich halte nichts davon, dass wir jetzt drüber reden über eine Verschärfung von Grenzwerten bei Autos, weil wir jetzt gerade beschlossen haben, die 37,5% Reduktion bis 2030. Ich halte es für die Automobilindustrie extrem ambitioniert, aber ich wünsche mir, dass wir eher wegkommen von diesen Sektoreingriffen, sondern hingehen, wie Frau Remtmann das auch gefordert hat, mehr Sektoren der Wirtschaft einzubeziehen in den Emissionshandel. Eine Tonne CO2 ist halt nun mal eine Tonne CO2 und die sollte am besten, gerade wenn wir noch mehr einsparen wollen, dort eingespart werden, wo es am effizientesten ist. Und da gibt es eben Bereiche, wo es im Moment noch wegen der Technologie schwieriger ist, wie im Auto. Da reden wir über rund 300 Euro pro Tonne CO2 einsparen. Und es gibt Bereiche, wo man eine Tonne CO2 im Zweifel einsparen kann und hat sogar noch einen volkswirtschaftlichen Nutzen. Und deswegen gerade so Einbeziehung von Verkehrssektor, Wohnbausektor und anderen Bereichen in den Emissionshandel.
Kommen wir gleich noch zum Wohnbausektor. Ich würde ganz gerne noch mal kurz bei dieser Verbrennerprämie bleiben, weil es ja schon seltsam ist, dass wir auf der einen Seite über eine Verschärfung reden, auf der anderen Seite, dass ja doch im Zuge der Corona-Pandemie Herrn Söder doch immer wieder ins Feld geführt wurde, auch gerade mit dem Argument, wir müssen die Arbeitsplätze erhalten. Können Sie das nachvollziehen, dass eine Branche eine gewisse Zeit vielleicht braucht, gerade jetzt im Zuge der Corona-Pandemie?
Dass Transformationen Zeit brauchen, das ist klar. Also, aber nichtsdestotrotz, was wir hier sehen, ist ja gerade im Bereich Klima, dass man die Transformation überhaupt gar nicht an vielen Stellen angehen möchte, sondern wirklich aktiv verschleppt im Zweifelsfall. Und es ist gerade für die Arbeitsplätze und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer viel schlimmer, wenn man sagt, wir verschleppen jetzt den Wandel und wir warten damit, weil früher oder später kommt in der globalisierten Trends die Welt woanders kommen und dann werden die Elektroautos halt im Zweifelsfall aus Asien kommen. Und da ist es im Zweifelsfall wirklich gerade für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer viel, viel schlimmer, wenn man durch so etwas wie eine Verbrennerprämie den Strukturwandel eben nicht mitnimmt, sondern wirklich sagt, okay, wir bleiben an diesem Status quo, den wir gerade haben, halten daran fest, weil wir den Wandel nicht mitnehmen wollen. Bei allen anderen Trends, die wir haben, sei es Globalisierung, sei es Digitalisierung, hat sich niemand so sehr dagegen gesträubt wie bei diesem Klimathema. Und ich glaube, also da sieht man das gerade noch mal so, dieses Beharren auf Verbrennerprämien irgendwie. Im Zweifelsfall, warum reden wir über einen Autogipfel? Warum haben wir keinen Mobilitätsgipfel? Weil es ist irgendwie klar, die Mobilität der Zukunft wird anders aussehen. Da wird sich auch eine Autoindustrie darauf einstellen müssen und im Zweifelsfall auch kleiner werden. Weil klar ist, es werden irgendwie am Ende weniger Autos gebraucht werden.
Das heißt, Sie würden in Kauf nehmen, dass die Schlüsselindustrie für Deutschland, was ja die Autoindustrie ist, dass da Arbeitsplätze wegfallen, dass die Branche ein bisschen kleiner wird?
Ich glaube, das ist einfach ein Trend, den werden wir so oder so sehen. Also die Klimakrise kommt, wir sehen es, sie ist real. Also ich glaube gerade die Brände, irgendwie, wie wir sie in Kalifornien sehen, zeigen nochmal, sie kommt jetzt auch hier im globalen Norden an. Und wir können uns dem nicht verwehren. Und jetzt festzuhalten an sozusagen dem Wirtschaftsmodell, wie wir es gerade haben, das ist absurd. Und ich glaube, da ist klar, wir sehen es in allen Bereichen. Die Digitalisierung hat die Arbeitswelt verändert. Genauso wird es eben sozusagen eine effiziente, eine gerechte Klimapolitik eben auch tun müssen. Und sich daran anzupassen, ist, glaube ich, die einzig logische Konsequenz. Und das nicht verschleppen zu wollen.
Macht Ihnen das Angst, dass auch so viele Arbeitsplätze in Deutschland möglicherweise wegfallen würden dadurch?
Ich glaube, also dieses Arbeitsplatzargument ist ja tatsächlich so ein Argument, was wirklich immer als Ausspielargument gegen Klimaschutz verstanden wird. Und ich glaube, davon müssen wir einfach wegkommen. Weil was wir sehen, ist, es ist viel schlimmer, wenn wir jetzt wirklich an diesem Status beharren wollen und sagen müssen, die Automobilindustrie hat jetzt gerade 1 Million Arbeitsplätze, pipapo, das muss so bleiben bis in alle Ewigkeiten. Weil das wird es nicht. Die Welt hat sich schon immer gewandelt, Arbeitsplätze haben sich gewandelt, Unternehmen haben sich gewandelt. Es sind auch sonst mal Unternehmen im Zweifelsfall kleiner geworden, Industrien kleiner geworden. Die deutsche Gesellschaft ist trotzdem nicht daran zugrunde gegangen. Woran die Gesellschaft zugrunde gehen wird, ist im Zweifelsfall die Klimakrise, wenn wir solche Folgen, wie wir sie wirklich jetzt schon im globalen Süden erleben. Da werden die Lebensgrundlagen den Menschen weggenommen, dadurch, dass wir Überflutung haben, dass wir Dürreperioden haben, die nicht mehr auszuhalten sind. Und ich glaube, da ist einfach klar, wir haben uns diesem Pariser Klimaschutzabkommen verpflichtet, um genau das zu verhindern, dass diese Folgen noch katastrophaler werden. Und dann müssen wir auch gucken, wie wir da hinkommen können, um das einzuhalten. Und es ist dann nicht mehr eine Frage, ob wir es einhalten, sondern wie. Und ich glaube, da heißt es dann im Zweifelsfall, einen Strukturwandel sozial gerecht anzugehen, zu gucken, wie kann man eine Branche wandeln, aber nicht zu sagen, wir verwehren uns dem, weil das wäre unbequem.
Aber es ist natürlich schon so, dass wir gerade in einer Situation sind mit der Corona-Pandemie, die ja absolut außerordentlich ist. Jetzt hat sich der BDI schon ein bisschen skeptisch zu den Plänen geäußert und gesagt, Wirtschaft und Gesellschaft stehen inmitten der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg und das seien enorme Herausforderungen mit einem ungewissen Ausgang und es müsse schnell einen Instrumentenkasten geben, um die Investitionen einfach auch steuern zu können und vor allen Dingen das Gefälle, das haben Sie auch eingangs ja schon angedeutet, zum Rest der Welt auszugleichen. Wie will man das denn konkret machen? Also Was genau soll jetzt folgen? Wie will man denn vor allen Dingen das Gefälle zum Rest der Welt ausgleichen? Weil das eine ist, wenn wir in Europa voranmarschieren, aber wie will man das im Vergleich zu Staaten machen, wo möglicherweise sonst Stahl oder ähnliche Sachen hergestellt werden?
Ja, das Erste ist aus meiner Sicht, und da wünsche ich mir eben schon den kleinen Unterschied. Ich glaube, wir streiten uns, wie wir es machen. Und ich bin überzeugt davon.
Wir streiten uns auch schon über das Ob, weil es geht ja am Ende doch immer noch um die große Frage der Klimaziele. Und ein Klimaziel 55% versus ein Klimaziel 80%, was das wäre, was wir. Also, so, das ist schon eine Ob-Frage, ob wir einen gerechten Beitrag zum Pariser Klimaschutzabkommen leisten wollen. Und mit 55% tun wir das nicht. Und dann ist es in dem Sinne schon, glaube ich, eine ob wir es machen wollen Frage.
Ja, ich glaube nicht nur ob, sondern es ist eine Frage dann, was wir mit berücksichtigen müssen. Und was ich einfach schon spüre, ist, viele Menschen sind verunsichert. Und da müssen wir als Politik Halt und Orientierung geben. Und wir müssen klar sagen, wo wollen wir hin. Aber auf dem Weg dorthin, nochmal, gibt es wesentliche Unterschiede. Und zwar die Frage ist, haben wir zum Beispiel als Politik den Anspruch, der Automobilindustrie zu erklären, wo geht's lang? Investieren die jetzt alle nur in Richtung Elektromobilität und wir verbieten den Verbrenner? Das ist eine Politik, von der ich nicht viel halte, sondern ich würde eben wirklich gern marktwirtschaftlich steuern, zum Beispiel über Einbeziehung von Verkehrssektor in CO2-Handel, in Technologie offen, ob sich dann eben Wasserstofftechnologien durchsetzt, ob sich dann Elektro durchsetzt, wirklich technologieoffen an das Thema rangehen.
Aber andere Länder verbieten ja, ne? Also beispielsweise die Niederlande gehen da einen anderen Weg und das Verbieten des Verbrennungsmotors ist doch durchaus auch etwas, was schon auf dem Tisch liegt.
Das kann ein Land, das selbst überhaupt keine Automobilproduktion hat, ja dann auch gern ohne Flurschäden in der eigenen Bevölkerung tun. Aber nochmal, ich bin davon überzeugt, dass im Zweifel ein Verbrenner mit, je nachdem, wo sie herkommen, und da sind wir ja immer noch wirklich mitten in Forschung und Entwicklung dran, mit dem einen oder anderen synthetischen Kraftstoff im Zweifel effizienter arbeiten kann als ein Elektroauto, je nach Energiemix. Wir werden sowieso ein Riesenproblem bekommen, dass wir ja die ganzen Strommengen, die wir brauchen, überlegen Sie sich mal, was wir an Strom brauchen, um zum Beispiel die Stahlproduktion eben aus Deutschland nicht zu vertreiben, sondern umzustrukturieren in Wasserstoff-Stahlproduktion zum Beispiel. Das sind alles Strommengen, wo wir einfach Antworten geben müssen. Und deswegen wäre ich einfach dankbar, wenn wir in der Politik jetzt die Gelder nehmen. Wer hätte denn vor einem Jahr gedacht, dass wir jetzt plötzlich 750 Milliarden Euro allein auf europäischer Ebene zusätzlich zur Verfügung haben? Und der Kampf, den wir jetzt führen, ist, schaffen wir es, dass eben diese Gelder möglichst in großen Teilen nicht ins Aufrechterhalten von überkommenen Strukturen kommt, sondern dass
genau,
wir
das
eben
ist ja der
Forschung
Punkt, ne?
entwickeln.
Also 37% des Geldes sollen ja in den Green Deal fließen.
Ja, viel zu wenig. Und im Prinzip auch die 37% sind doch nur gut gerechnet, sondern wie schaffen wir es wirklich, dass eben halt wirklich nicht in Italien, die Alitalia zum Beispiel, jetzt anders als die Lufthansa, hat ja wirklich seit 25 Jahren schon kein tragbares Konzept mehr. Und im Zweifel werden da wieder Milliarden versenkt, die wir doch in Zukunft investieren müssen.
Es ist natürlich einfacher, auf jetzt andere zu blicken. Ne? Also was konkret müsste hier passieren? Jetzt haben Sie gerade schon sozusagen ein Aus des Verbrennungsmotors, eine Absage erteilt. Wie schätzen Sie das ein? Wenn Sie das hören, auf der einen Seite fließt viel Geld, aber konkrete Maßnahmen, also darüber wird ja jetzt erst gerade angefangen zu diskutieren. Und das wird ja auch das, was dann im Verbund mit den anderen Mitgliedstaaten heikel wird.
Ja, also wir sehen ja vor allen Dingen, dass tatsächlich, wenn man sich mal die Summen anguckt, deutlich mehr Geld in fossile Technologien fließt, als es tatsächlich in grüne tut, wenn man das mal über die westlichen Länder zusammengerechnet sich anguckt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz fatales Zeichen. Und ich würde gerne noch mal auf den Punkt zurückkommen, dass Sie meinen, die Menschen sind verunsichert. Ich glaube, man muss auch mal darüber nachdenken, dass auch meine Generation, da sitzen auch Leute und wir sind auch verunsichert. Wenn wir wissen, dass wir aktuell auf eine Welt 3 bis 5 Grad heißer zusteuern, wir sehen die Bilder aus San Francisco, wir sehen die Bilder aus Kalifornien, wir sehen sie aus dem Niger, wir sehen sie aus Indien, wo wirklich den Menschen gerade die Lebensgrundlage verloren geht. Und jetzt muss ich mir vorstellen, jetzt sind wir Leute, also Menschen aus meiner Generation, wir wissen, wir werden noch 50, 60 Jahre auf diesem Planeten leben. Und alles, was getan wird, ist ja, aber okay, und jetzt sind da aber die Automobilindustrie ist verunsichert. Ja, wir sind auch verunsichert. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht auf eine Technologie bauen, dass sie vielleicht in 20 Jahren emissionsärmer ist als welche, die wir jetzt haben, von der ich gar nicht weiß, ob sie existiert. Und ich glaube, das ist was, was wir auch in dieser Krise mal beachten müssen. Die Klimakrise ist ja sehr zeitverzögert. Emissionen, die wir jetzt ausstoßen, sind vor allen Dingen irgendwie in 10, 15 Jahren klimatologisch relevant. Wir müssen jetzt ran, Emissionen tatsächlich massiv zu senken. Und da geht es nicht um Klein-Klein-Maßnahmen. Und da ist auch ein Zertifikatehandel wie in der aktuellen Form einfach wirkungslos. Auch der deutsche CO2-Preis ist es leider mit 25 Euro. Das kann man auch ökonomisch durchrechnen, dass er einfach keinen Lenkungseffekt hat in dieser Höhe. Er bietet auch keinen wirklichen Anreiz für Unternehmen, in klimafreundlichere Technologien zu investieren. Und da muss man wirklich massiv ran, diese Umbrüche, die groß sein werden, ich glaube, es leugnet ja keiner, dass diese Umbrüche groß sein werden, dass sie für die Gesellschaft herausfordernd sein werden. Aber im Zweifelsfall viel, viel herausfordernder ist, was wir an Folgen der Klimakrise beobachten werden, wenn wir noch länger warten mit dem, was wir tun.
Aber jetzt ist es natürlich auch so, dass auch Leute ihrer Generation beispielsweise in einem Stahlunternehmen arbeiten und vermutlich auf der einen Seite Angst haben vor den Klimafolgen, aber auf der anderen Seite natürlich auch ganz konkret auf den Verlust des Arbeitsplatzes, sollte es so sein, dass dann bestimmte Industriezweige doch eher im Ausland reüssieren und weniger in Deutschland, wenn wir hier sehr strenge Umweltauflagen haben und es die anderswo eben nicht gibt. Was ist denn dafür? Vielleicht erstmal Sie, Frau Rehmzmer, was schwebt Ihnen? Wie diskutieren Sie das bei Fridays for Future? Was müsste passieren, damit nicht Deutschland sozusagen leidet, wenn es sich strenger an Umweltauflagen hält als andere Länder?
Also erstmal finde ich es immer wieder skurril, dass von 14- bis 24-Jährigen jetzt erwartet wird, dass wir der Bundesregierung, die hunderte Berater die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hinter sich hat, dass wir jetzt plötzlich den Plan haben sollten zur Einhaltung eines Klimaziels, was die Bundesregierung Deutschlands unterschrieben hat und nicht wir. Das finde ich immer ein bisschen absurd, dass man jetzt plötzlich auf uns guckt und sagt, okay, was ist denn euer Plan? Ich glaube, aber natürlich wird es auch bei uns diskutiert. Und die Sache ist ja die, es gibt ja sehr, sehr viele Konzepte, was zum Beispiel gerade das angeht, also gerade zum Beispiel im Stahlsektor oder in den Industrien, eben zu sagen, durch zum Beispiel so Grenzausgleichsmechanismen, Grenzsteuern, wo man eben sagt, okay, wir fördern damit sozusagen die heimische europäische Technologien, die im Zweifelsfall grün sind, bevorteilen sie gegenüber dreckigen oder emissionsstarken Industrien aus dem Ausland durch so einen Grenzausgleichsmechanismus. Da gibt es ja tatsächlich die Konzepte, die vorliegen. Ich glaube, die müssen wir uns nicht ausdenken, sondern das haben gute Ökonomen und Ökonomen schon durchgerechnet. Und das gibt es. Also, und ich glaube, da jetzt zu sagen, deswegen kann man das nicht machen, weil es herausfordernd ist, das wäre absurd. Und da wird dann ja auch im Zweifelsfall wieder auf, ja, aber kann man das machen in so einem internationalen System? Wir leben in einer globalisierten Welt, aber fast alle Staaten der Welt haben dieses Pariser Klimaabkommen unterschrieben. Und zu sagen, okay, man geht da voran und man muss gucken, wie kann man dann als EU sozusagen einen Teil dazu beitragen, da muss man auch genau solche Mechanismen eben ranziehen.
Müssten nicht dann vielleicht alle klimapolitischen Restriktionen, die die EU erlässt, direkt mit einem handelspolitischen Initiative versehen werden? Also dass man genau dem schon vorher einen kleinen Riegel vorschiebt? Das würde ja wahrscheinlich die Industrien auch mehr motivieren, einen Schritt voranzugehen.
Ja, also als erstes nochmal, ich lege doch Wert darauf, dass extrem viel passiert ist. Wir schaffen das 40%-Ziel bis 2020 und wir arbeiten an dem 50%-Ziel bis 2030. Wir arbeiten doch dran.
Vielleicht jetzt ganz konkret zu der Frage.
Und das Zweite jetzt ganz konkret, diese Dinge. Wir versuchen zum Beispiel ganz viel Klimaschutz, Umweltschutz, auch Sozialstandards, das spielt ja dann auch mit einer Rolle, in unseren Handelsabkommen abzuschließen. Und wenn wir das tun, dann heißt es ja aber wie das Handelsabkommen mit Brasilien. Da dürft ihr jetzt nicht zustimmen, weil in Brasilien der Regenwald abgebrannt wird, was wirklich unerträglich ist. So, und wie ich vorhin gesagt habe, in dem Abkommen ist vieles schlecht, aber wenn wir die internationalen Abkommen nicht bekommen, dann passiert eben genau das, was wir jetzt in Amerika erleben, wo internationales Recht teilweise gebrochen wird, wo die Welthandelsorganisation geschwächt wird. Und genau das ist unser Problem. Ich wäre sofort ein Fan einer Grenzausgleichsabgabe, wenn mir, und das erwarte ich wirklich nicht von Fridays for Future, aber von Fachleuten, internationalen Juristen, mir jemand erklären könnte, wie wir sowas entsprechend den Regeln der Welthandelsorganisation WTO machen können. Und da warten wir seit 15 Jahren drauf und es kann uns keiner erklären. Und das Zweite ist,
haben Sie dann Hoffnung, dass das jetzt passiert? Weil darauf fußt ja schon jetzt die Idee, die Frau von der Leyen in den Raum geworfen hat.
Ich habe da große Sorgen und ich habe die Sorgen vor allem auch deshalb, weil viele dann schon wieder diese Grenzausgleichsabgabe als Einnahmeinstrument sehen. Aber wenn, dann muss es wirklich ein Lenkungsinstrument sein, dass eben der Stahl dann vielleicht aus Wasserstoffproduktion, der bei uns in Europa teurer ist, beim Export dann halt auch subventioniert wird und wir nicht nur einen Strafzoll gegen Stahl aus China vielleicht erheben, der CO2-intensiv dann zu uns importiert wird. Wir müssen uns dann im Zweifel darüber Gedanken machen, ob ein Produkt, ein Auto, das dann aus CO2-freiem Stahl hergestellt wird, vielleicht auch eine Subvention beim Export bekommt, weil es eben im Weltmarktmaßstab dann teurer ist als ein Maßstab, als ein Auto, das zum Beispiel aus den Vereinigten Staaten oder aus Kanada oder sonst woher kommt. Auch wenn wir da bei einem Auto jetzt nur über 35 Euro pro Fahrzeug reden, was ich höre, aber es sind einfach Summen, die sich dann aufsummieren. Und deswegen ist mir es ein Herzensanliegen, dass wir, ja, wie soll ich sagen, also das, ich habe manchmal den Eindruck, dass diejenigen, die versuchen, wie wir das in der Politik tun, verschiedene Interessen unter einen Hut zu bringen. Wir werden dann oft als Bremser dargestellt, nur okay, ich werde 20 Jahre kürzer zu leben haben als Sie nach der Statistik. Aber meine Frau und ich haben 5 Kinder. Und Sie können sich vorstellen, in der öffentlichen Debatte oder eine Wahl zu verlieren, tut weh. Aber Sie können auch mir glauben, mir wäre das das Schlimmste, wenn ich irgendwann mal im Sterbebett liege und mir meine Kinder dann erklären, was ich in der Zeit, in der ich Verantwortung tragen durfte, Politik versäumt habe. Und das ist so ein bisschen das Dilemma, in dem wir stehen. Und deswegen ist das, glaube ich, das Recht und die Pflicht Ihrer Generation. Machen Sie uns Druck. Und nochmal, meine Bitte sogar, was immer Sie tun können, dass wir in anderen Ländern und anderen Regionen auf der Welt diese Bewegung mitbekommen. Also wir könnten als Europäische Union mehr tun.
Ja, aber das ist ja eigentlich schon Aufgabe der Politik, da klar zu machen, also wie dringend die Notwendigkeit ist. Sie sagten ja selber, ne, dass Sie jetzt vorangehen wollen und dass das Vorangehen für Sie schon im Zentrum steht. So ein bisschen erscheint es so, dass das auf der einen Seite das zu sagen, aber bei den konkreten Maßnahmen merkt man natürlich dann schon, dass bestimmte Faktoren je nach Land und je nach Industrie, die da vorherrscht, natürlich schon schwieriger werden. Da würde ich ganz gerne nochmal, fangen wir vielleicht mal mit dem Heizen an. Das ist etwas, was uns natürlich alle betrifft. Und da ist ja die Vorstellung, dass man auch jetzt, was Gebäude betrifft, vielleicht den Emissionshandel ausdehnen könnte, auch auf Gebäude und Verkehr hatten wir eben schon angesprochen. Wie soll das denn überhaupt gehen, Emissionshandel bei Gebäuden? Wie stellt man sich das vor?
Ja, die einfachste Sache der Welt ist doch, dass Sie zum Beispiel auf Gas, Heizöl, Strom, den Sie zu Hause verbrauchen, einfach die CO2-Abgabe pro Tonne CO2 draufsetzen. Wobei als erstes auch im Gebäudebereich waren wir ja nicht ganz untätig, sondern im Gebäudebereich wurde auch seit 1990 eine Riesenmenge eingespart. Ich meine, fast ein Drittel mindestens der Emissionen im Gebäudebereich ist zurückgegangen. Da ist noch viel zu holen. Aber auch da im Gebäudebereich bei Neubauten zum Beispiel sind mittlerweile fast 40% Wärmepumpen, die dort eingebaut werden. Das geht wieder auf den Strom. Und wir haben auf der anderen Seite das Problem, dass fast alle Technologien auf den Strom setzen. Mir stellt sich die Frage, wo kommen diese Riesenstrommengen, die wir für mehr Elektromobilität, im Zweifel Produktion von Wasserstoff, die wir da brauchen, wo kommen die her?
Und da sind wir jetzt an einem entscheidenden Punkt, ja. Weil damit stellt sich ja die Frage, wie lässt sich denn dieses Ziel überhaupt erreichen?
Aber da ist es ja vor allen Dingen insbesondere auch Ihre Fraktion, zumindest jetzt im Bundestag, die das auch gerade ganz effektiv verhindert. Also Windkraftausbau, Solarausbau, das wird ja gerade von der CDU-Fraktion sowohl in Bundesländern teilweise als auch insbesondere im Bundestag einfach verhindert, durch zum Beispiel die Abstandsregelung von Windrädern, wodurch der Windkraftausbau an Land mehr oder weniger verunmöglicht wird, weil es fast keine Flächen mehr gibt, auf denen Windräder gebaut werden können. Das wäre ein ganz, ganz relevanter Schritt, aber eben um zu sagen, wir elektrifizieren weiter den Strombereich. Und da ist es gerade vor allen Dingen auch Ihre Fraktion und auch Ihr Wirtschaftsminister, die das aktiv verhindern.
Ja gut, aber nochmal, auch da müssen wir doch wirklich drüber diskutieren, was macht wo Sinn. Und wenn das parteipolitische anfängt, es gibt ein Land in Deutschland, das hat einen grünen Ministerpräsidenten. Im letzten Jahr, Baden-Württemberg.
Ich bin nicht für die Grünen.
Nein, aber weil Sie gerade gegen uns schimpfen, dann schimpfe ich auch gegen andere. Und zwar in Baden-Württemberg sind im Jahr 2019 ganze 3 Windräder statistisch, nämlich 15 Megawatt Windenergie, neu ans Netz gekommen. Und dann wird halt sehr schnell deutlich, dass all diese Fragen schwierig sind. Und ich erlebe das im Umfeld. Die Windräder heute, macht es Sinn, dass wir dann die Windräder aufstellen mit 250 Meter Höhe in der Spitze, die großen Anlagen, in Regionen, die kaum windhöfig sind? Oder eben machen dann vielleicht in Baden-Württemberg andere Technologien wie Solarzellen, Bioanlagen und mehr Sinn? Und auch da wünsche ich mir, was da an Ineffizienzen wir im Moment raushauen über das Erneuerbare-Energien-Gesetz, dass wir Anlagen an Standorten fördern, wo sie überhaupt gar keinen Sinn machen, dass wir mit dem gleichen Geld ein Vielfaches an Anlagen an besseren Standorten finanzieren könnten. Auch da müssen wir dringend weitermachen.
Aber woran scheitert es aus Ihrer Sicht?
Ja, woran scheitert es? Wir sehen doch jetzt beim Erneuerbare-Energien-Gesetz die Strukturen, dass hier ja auch wie bei anderen Industrien Leute sind, die Riesengeld verdienen. Deswegen die Widerstände sehr, sehr groß. Und gerade in dem Bereich, also ich wünsche mir, dass wir bei der Frage erneuerbare Energieträger uns wirklich überlegen, welcher Energieträger macht an welchem Standort Sinn. Und welche Technologie macht wo mehr Sinn? Und das Windrad an der Stelle, wo es über den Jahresschnitt vielleicht 17% der möglichen Stromerzeugung bringt, weiß ich nicht, ob das unbedingt das ist, was uns dann hilft, die Netzstabilität aufrechtzuerhalten.
Das heißt aber auf der einen Seite auch, Sie sagen, es wäre eigentlich einfach, Emissionshandel auszuweiten auf Gebäude und Verkehr. Auf der anderen Seite schränken Sie ein und sagen, wo der ganze Strom herkommen soll, ist Ihnen schleierhaft. Habe ich das richtig verstanden?
Nehmen wir einfach mal Ineffizienzen im System. Wenn wir am besten alles, was wir haben, in den Emissionshandel mit einbeziehen würden, dann wird wirklich die Tonne CO2 dort eingespart werden, wo es am effizientesten geht. Und dann wären wir meiner Überzeugung nach einen Riesenschritt weiter. So, und das Zweite, Förderung der erneuerbaren Energieträger. Wir haben im Moment die Situation, dass wir doch schon manche erneuerbare Energieträger haben, die doch wirklich wettbewerbsfähig zum Glück Strom produzieren können. Aber wir schleppen noch die Altlast EEG der letzten 20 Jahre mit uns rum. Und deswegen auch da, wir müssen die Ineffizienzen abbauen. Und dann sind wir dann wieder bei dem Thema, je effizienter wir rangehen, umso mehr können wir auch noch mal eine Schippe nachlegen bei der Frage ambitioniertes Ziel.
Aber nichtsdestotrotz, gerade bei einem Zertifikatehandel ist ja, da sagen ja alle so schön, der ist so super, weil man kann ganz genau die Emissionsmenge begrenzen auf das, ja, was man eigentlich haben will. Jetzt sind wir aber bei der Menge an ausgegebenen Zertifikaten weit, weit, weit über dem, was Deutschland oder Europa eben an CO2-Emissionen noch ausstoßen darf, wenn wir mal nach Paris rechnen. Und da frage ich mich, was ist denn Ihr Konzept sozusagen für diese Lücke? Dann müssen ja woanders doch noch Sachen eingespart werden. Und sagen Sie entweder, wollen Sie die Zertifikate so weit runter reduzieren, dass es im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen wäre? Dann wären wir vermutlich bei CO2-Preisen in einem mittleren, hohen dreistelligen Bereich, was auch den Folgekosten von CO2 im Jahr 2030 ungefähr entsprechen wird, was an Naturschäden, Umweltschäden, Klimafolgeschäden eben entsteht. Oder sagen Sie, braucht man doch im Zweifelsfall dann noch irgendwie andere Einschritte, Verbote? Womit wird diese Lücke gefüllt? Also, weil die EU tut es ja gerade nicht.
Ja, aber hier fängt dann tatsächlich der Streit über die Zahlen an. Uns präsentiert die Europäische Kommission Zahlen, nach denen wir mit den jetzigen Pfaden die Ziele, die wir uns gegeben haben, erreichen. So, und das heißt nochmal, wir haben CO2-Einsparung jetzt im Vergleich zu 1990 in Deutschland, die 40%. Man kann doch nicht immer das so abtun und sagen, die Instrumente funktionieren nicht, sondern ja, die Instrumente funktionieren nicht hinreichend gut, um die Ziele zu erreichen, die Sie erreichen wollen mit guten Argumenten. Aber in der Abwägung nochmal, wenn wir eben berücksichtigen müssen, wie ist die globale Situation, wie ist unsere globale Wettbewerbsfähigkeit, wem ist am Ende geholfen, wenn der Mitarbeiter bei uns arbeitslos wird oder der junge Mensch keine Zukunftsperspektive hat. Hier streiten wir uns über die Abwägung. Deswegen gibt es ja auch in der Politik die verschiedenen Angebote. Und wir als Union sind überzeugt mit dem Programm, das die Bundesregierung jetzt für Deutschland hat, mit Themen wie Kohlekompromiss und anderem. Da reden wir übrigens nicht bis 2038, sondern wir reden bis spätestens 2038. Und es wird zwischendurch auch geschaut, was kann man noch besser machen. Aber dazu gehört auch, dass wir gemeinsam die Bevölkerung überzeugen müssen, eben bei manchen Sachen auch mitzumachen. Und auch da wieder ohne Parteistrategie. Ich stelle nur fest, die gleichen, die uns auffordern, jetzt wirklich nicht die Mitglieder ihrer Bewegung, aber es sind oft die gleichen, die uns auffordern, irgendwo voranzugehen, die dann demonstrieren gegen die Stromtrasse, um den Windstrom aus dem Norden in den Süden zu bringen, was halt einfach billiger wäre, Nordstrom plus Windtrasse, als ineffizient den Windstrom bei uns im Süden zu produzieren und andere Fragen. Und den Weg müssen wir gemeinsam die Bevölkerung noch mitnehmen und überzeugen. Und nochmal immer auch einen Blick haben,
Bevölkerung überzeugen,
ländliche Regionen nicht aus den Augen verlieren.
Das ist natürlich gerade in den Fragen Stromkosten, Heizkosten, ja, ist das was jeder ja sehr unmittelbar in seinem Portemonnaie merkt, was natürlich, Sie werden sagen, die Folgen der Klimakatastrophe werden größer sein. Also insofern lieber jetzt sozusagen mehr zahlen als später irgendwann. Nichtsdestotrotz ist ja auch Kritik aufgekommen an Fridays for Future. Stichwort, es sei eine Bewegung von Akademikerkindern, die Existenzängste und die Nöte, also Strom und Heizen von sozial Schwächeren, nicht ernst nehmen würden. Was sagen Sie dazu?
Dass dieses Bild aufkommen kann, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, das hat auch was zu tun mit den Denkmustern, die wir gerade und Argumentationsmustern, die wir im Bereich Klima vor allen Dingen aus konservativen, wirtschaftsliberalen Kreisen sehr, sehr lange gehört haben. Nämlich klassischerweise dieses Klimaschutz ist teuer und Klimaschutz kostet Arbeitsplätze. Das ist nie das, wovon Fridays for Future und auch andere KlimaaktivistInnen, die ich kenne, gesprochen haben. Sondern da ging es immer um eine sozial gerechte ökologische Transformation im Zweifelsfall. Und was wir sehen, ist, dass man auch marktwirtschaftliche Instrumente, die oft ausgespielt werden als Instrument, wo man sagt, ja, aber das belastet die sozial, also belastet Leute mit einem geringeren Einkommen stärker. Gerade diese Instrumente können wir, wenn man es will, so ausgestalten, dass sie im Zweifelsfall soziale Gerechtigkeit fördern. Ein Beispiel wäre zum Beispiel ein CO2-Preis, den man nicht als Instrument für den Staat dann nutzt, eine neue Einnahmequelle zu erschließen, sondern wo man am Ende sagt, über eine Kopfpauschale wird es an die Bürgerinnen und Bürger zurückzugeben. Da ist es nun mal so, dass Menschen mit einem geringeren Einkommen meistens einen deutlich niedrigeren CO2-Ausstoß haben und am Ende profitieren von so einer Kopfpauschale. Und das ist, was ich glaube, es hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie die Argumente, die wir halt kennen und die Argumentationsmuster aus den vergangenen 20 Jahren wahrscheinlich im Bereich Klimaschutz angelegt sind. Das hat sehr, sehr wenig mit der tatsächlichen Realität zu tun. Heute ist gerade nochmal eine neue Studie rausgekommen, die nochmal aufgezeigt hat, das reichste 1% hat doppelt so viel CO2 ausgestoßen wie die ärmsten 50%. Das ist global betrachtet, das stimmt aber auch in Deutschland. Auch hier ist es so, dass reiche Leute viel, viel mehr zu unseren Emissionen beitragen, als das Menschen mit einem geringeren Einkommen. Und da kann man es eben genau über solche Instrumente eben im Zweifelsfall sozial gerechter ausgestalten als vorher. Muss natürlich in Arbeitsplatzbereichen immer gucken, wie kann man das schaffen. Wir haben beispielsweise jetzt gemeinsam mit Verdi für bessere Arbeitsbedingungen im öffentlichen Personennahverkehr protestiert, wo ihr sich eben zeigt, dass ganz, ganz viel, oft gehen Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit auch Hand in Hand. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, was wir eben gerade aus konservativen Kreisen eben als Argumente immer hören.
Aber ist es nicht auch so, dass gerade das ganze Geld, was jetzt im Zuge der Corona-Pandemie ausgegeben wird, sind ja alles Schulden, die auch wieder Ihre Generation natürlich mehr treffen werden? Muss man nicht fast sagen, auf der einen Seite steht dieser jungen Generation, stehen die Schulden ins Haus, auf der anderen Seite die Klimakrise, die in Teilen ja jetzt schon so vonstatten gehen wird, ohne dass wir da noch nennenswert, also an bestimmten Stellen der Einfluss begrenzt ist. Wird das ehrlich kommuniziert? Jetzt könnte ja mitunter der Eindruck entstehen, toll, wir haben jetzt ganz viel Geld, was wir für den Green Deal ausgeben. Wird da aus Ihrer Sicht ehrlich genug kommuniziert?
Ja, als erstes gehört doch zur Ehrlichkeit dazu, dass die Schulden, die jetzt zum Beispiel die Europäische Union aufnimmt, erstmal mit Green Deal gar nichts zu tun haben, sondern das Thema ist Corona, das ist die Überschrift. Das ist eine einmalige Herausforderung in den letzten Jahrzehnten.
Aber das Geld soll ja schon zu großen Teilen in Green Deal und Digitalisierung fließen.
Aber wir dürfen doch bitte nicht jetzt den Fehler machen und sagen, diese Schulden nehmen wir auf zur Bekämpfung des Klimawandels, sondern diese Schulden nehmen wir auf zur Bekämpfung der Corona-Krise. Ja, das ist aber, genau, und der politische Streit, den wir doch jetzt aber eben führen, ist, nochmal, wo versickert das Geld und wo wird es zukunftstaugliche Investitionen investiert. Und je mehr wir schaffen, in Forschung, Innovation, moderne Technologien, Umbau der Wirtschaft zu investieren und das dann funktioniert, umso mit besserem Gewissen können wir uns dann auch hinstellen. Deswegen war uns übrigens auch ganz wichtig, dass bitte die gleiche Generation, die entscheidet, und genau die gleichen Leute übrigens, die entscheiden und entschieden haben, diese 750 Milliarden Euro Schulden in Europa zum Beispiel aufzunehmen, bitte nicht die Frage der Rückzahlung dann erst in 8 Jahren klären, sondern das muss jetzt geklärt werden. Und das haben wir geschafft. Das war mir zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Und das Zweite ist aber, dass wir auch dieses Argument Klimawandel oder Klimapolitik und Klimaschutz kostet Arbeitsplätze, ist doch erstmal ein verlogenes Argument. Denn im Prinzip in der modernen Wirtschaft kann man ausgehen, auch bei uns in Deutschland und Europa, so hart es klingt, aber durch Strukturwandel, durch mehr Effizienz, durch Produktivitätssteigerung, wir verlieren jedes Jahr ungefähr 2% der Arbeitsplätze. So, und die Frage ist doch am Ende nur, schaffen wir es also, damit die Arbeitslosigkeit möglichst niedrig bleibt, jedes Jahr 2% über neue Technologien, neue Produkte, Innovationen wiederzuholen. Und da kann man doch zu Recht in zukunftsfähige Produkte investieren. Und da bin ich vollkommen an Bord. Wenn
ich glaube, darüber besteht ja auch immer Konsens. Im Zweifel ist es ja nur die Detailfrage, dann,
aber
an der sich
halt,
entzündet.
Ja, aber das moderne Windrad muss ja am Ende jemand abnehmen.
Stellen, und zwar, was können wir denn aus der Corona-Pandemie lernen, wo so viel so schnell vonstatten ging und wir unsere Gewohnheiten alle so schnell umgestellt haben? Also Stichwort Homeoffice, Pendelverkehr deutlich reduziert. Gibt es nicht daraus wirklich was, was wir im Kampf gegen die Klimakrise einfach übernehmen können?
Ich glaube, dass wir zwei Dinge daraus lernen können. Ich glaube, dass wir einerseits der Gesellschaft deutlich, deutlich mehr zutrauen können als den Bürgerinnen und Bürgern, als wir es manchmal machen. Wir haben gesehen, auch plötzlich gerade zu Beginn der Corona-Pandemie, eine unglaublich große Solidarität, die, glaube ich, für viele Leute unerwartet kam. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, da trauen wir manchmal den Menschen weniger zu, als sie es tatsächlich können. Und ich glaube, was wir auch noch mal in der Corona-Pandemie zumindest in Teilen gesehen haben, war, dass wenn man tatsächlich mal ein bisschen mehr den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zuhört und ein bisschen weniger den Lobbyistinnen und Lobbyisten, dass das helfen kann, politische Entscheidungen zu treffen, die im Zweifelsfall dem Gemeinwohl helfen.
Haben Sie die Hoffnung, dass das durchsetzbar ist?
Ich habe erstmal die Hoffnung, dass wir es vielleicht schaffen, ein bisschen von dem Schwung aus der Corona-Zeit mit in die Zukunft zu nehmen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber ich hatte den Eindruck, dass viele Dinge, die unmöglich waren, plötzlich dank und wegen Corona ruckzuck und schnell gingen. Und wenn wir es wirklich schaffen, daraus das, was eigentlich auch im Koalitionsvertrag drin stand, nämlich zu zeigen, der Staat ist stark und schnell und handlungsfähig. Rechtsstaat lebt davon, dass Entscheidungen auch schnell und schlagartig getroffen werden können und Rechtswege dann auch schneller arbeiten können und nicht alles Jahre und Jahrzehnte dauert, dann werden wir auch bestimmt das ein oder andere Projekte im Hinblick auf Klimaschutz und Klimawandelbekämpfung auch schneller hinbekommen.
Ich danke Ihnen beiden für die Diskussion. Wir sehen auf jeden Fall, dass das Vorangehen ist Konsens. Aber wir werden vor allen Dingen im Zuge mit den anderen Mitgliedstaaten sehen, wie sich das dann im Detail ausgestaltet. Ich danke Ihnen sehr fürs Zusehen. Bleiben Sie jetzt bei Phoenix. Tschüss aus Berlin.